Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, es gibt ja diesen schönen Satz, ja, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Oder umgekehrt, ja, das darf man aber so nicht mehr sagen. Großes Thema Meinungsfreiheit. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo sind die Grenzen und wie weit geht die Meinungsfreiheit, beziehungsweise wird sie eingeschränkt oder nicht? Das sind ganz große Fragen, die die Gesellschaft eigentlich schon seit Jahren, Jahrzehnten immer wieder bewegen. Du hast mit jemandem genau über dieses Thema gesprochen. Mit wem hast du denn gesprochen und ja, was ist denn seine Meinung?
Ich habe mit Ralf Schuller gesprochen. Ralf Schuller ist Journalist, war lange für die Bild-Zeitung aktiv und jetzt ist er bei News, hat dort ein YouTube-Format, auch einen Podcast. Und mit ihm habe ich über Meinungsfreiheit gesprochen und er sagt, ja, das ist in unserem Land durchaus bedenklich. Also man darf zwar alles sagen, also das ist in Deutschland ja kein Problem, aber es gibt schon eine Verengung des Meinungskorridors und er sagt, dass insbesondere Linke gerne dazu neigen, in Anführungszeichen Rechte zu canceln, also die gar nicht erst einzuladen, dass eine Debatte zustande kommt und dass es das von bürgerlicher, konservativer, rechter Seite dieses Gefühl nicht gibt. Also man geht als CDU-Politiker auch mal zur Taz, aber umgekehrt als Linker zu zum Beispiel News, das ist dann schon schwierig.
Jetzt arbeitet Ralf Schuller ja selbst bei News. Laden die denn auch Politiker von den Linken oder auch SPD auch regelmäßig ein?
Ja, also jetzt ohne große Geheimnisse zu verraten, er ist, wie wir den Podcast jetzt aufgezeichnet haben, auf dem Sprung ins Saarland gewesen, weil er dort ein linkes Ehepaar besucht, also Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht.
Okay.
Und dort auch ein Video aufzeichnet. Also da gibt es durchaus schon Berührungspunkte, wobei Wagenknecht ist ja jetzt in der linken Szene auch eher schon rechts oder, ja, ich weiß nicht, rechtspopulistisch oder wie auch immer. Also ganz, ganz schwieriges Thema.
Was ist denn dein Gefühl, bevor wir ins Interview einsteigen? Was ist denn dein Gefühl? Darf man immer alles sagen oder wird man auch durchaus gecancelt?
Ja, also es ist schon schwierig. Also ich bin ja auch jemand, der sehr meinungsstark ist. Ich sehe zum Beispiel Selbstbestimmungsgesetz sehe ich sehr, sehr kritisch als Familienvater, muss ich ehrlich so sagen. Wir hatten jetzt auch in St. Wendel einen Vorfall, dass ein AfD-Politiker gesagt hat, er ist jetzt ab sofort eine Frau und sucht dann auch die Umkleidekabinen der Frauen, Mädchen in den Schwimmbädern auf. Und das ist halt was direkt vor der Haustür passiert. Und wenn man das anspricht, dann gibt es viele, die sagen, ah, da hast du recht, aber öffentlich wird das nie jemand sagen.
Okay, also es ist ein sehr, sehr kontroverses Thema. Und was Ralf Schuller dazu noch sagt, das hört ihr jetzt im Interview Michael mit Ralf Schuller über Meinungsfreiheit.
Eine Allensbach-Umfrage hat ergeben, dass nur 40% der Deutschen das Gefühl haben, dass sie frei ihre Meinung äußern dürfen. Darf man in Deutschland noch frei seine Meinung äußern? Darf man alles sagen, was man politisch denkt? Darüber möchte ich heute mit Ralf Schuller sprechen. Ralf Schuller ist Journalist. Herzlich willkommen, Herr Schuller.
Schönen guten Tag. Freue mich.
Herr Schuller, Sie haben ja das Thema Meinungsfreiheit, Debattenkultur in Deutschland auch in der letzten Zeit immer wieder bearbeitet. Sie haben viele Bücher dazu geschrieben. Und einfach die direkte Frage an Sie. Darf man in Deutschland noch seine Meinung sagen?
Das darf man auf jeden Fall. Und es ist ja auch grundgesetzlich geschützt. Und die entscheidende Frage, die dabei eigentlich immer ja mit im Raum steht, ist, welches Echo muss man bereit sein, dafür zu ertragen? Also die Debatte geht ja in der Regel so, dass es dann andere Leute gibt, die sagen, jeder kann alles sagen. Und dann gibt es die Unterstellung, also wer sich da beschwert, das ist jemand, der tendenziell mit Widerspruch nicht leben kann. Und das ist, glaube ich, nicht gemeint. Es ist, glaube ich, gemeint, dass es eine bestimmte Dominanz von Themen gibt, die so allgegenwärtig sind und deren Einseitigkeit so dominiert, dass es den Eindruck vermittelt an Leute, die jetzt nicht jeden Tag in der Öffentlichkeit stehen. Also wenn ich da irgendwie Bedenken habe, dann halte ich lieber meinen Mund. Also wenn mir in ganz Deutschland überall Regenbogenfahnen entgegenschwappen und ich noch Produkte in Regenbogenfarben habe, dann überlege ich mir natürlich, wenn ich das irgendwie komisch finde, sage ich das jetzt oder halte ich einfach meinen Mund? Und es geht eigentlich genau um diesen Meinungsdruck. Und also der ist gemeint und nicht, ob man jetzt verhaftet wird. Es gibt aus meiner Sicht eine bedenkliche Tendenz, dass gerade Politiker sich heftige Kritik durch Anzeigen in zum Teil industrieller Fertigung vom Hals halten wollen. Aber das ist eine andere Baustelle. Ganz grundsätzlich finde ich, muss es einfach darum gehen, dass man frei von der Leber weg diskutieren kann und nicht sofort medial gesteinigt wird, wenn man irgendwie einen verkorksten Satz bringt.
Ja, also 40% haben nur noch das Gefühl, dass sie sich frei äußern dürfen. Und das war ja mal höher. Wie sind wir denn dahin gekommen, dass der Wert so niedrig ist? Was ist denn da Ihre Einschätzung?
Naja, es gibt eine fast schon messbare Polarisierung. Das kann man in Umfragen dadurch ermitteln, dass man sagt, was glauben Sie, dass man seine Meinung frei sagen kann? Und dann sagen 40%, ja, das ist schwierig. Und der Rest sagt ja. Und dann fragt man nach, glauben Sie denn, dass auch all Ihre Freunde das so sehen? Und dann wird die Meinungslage meistens ein bisschen anders. Dann heißt es irgendwie, nee, also 70% glauben, dass Ihre Freunde und Bekannten da skeptisch sind. Und diese Zahlen kommen irgendwie nicht übereinander. Das heißt, mit solchen Testfragen kann man versuchen, die soziale Erwünschtheit aus Umfragen rauszubekommen. Das heißt, die Leute wissen schon, dass sie sagen sollen, ich kann meine Meinung frei sagen. Und wenn man dann nachfragt, wie das Umfeld ist, dann kann das nicht übereinstimmen, wenn dann diejenigen glauben, dass 80% eben nicht mit der Meinungsfreiheit konform gehen. Und diese soziale Erwünschtheit ist aus meiner Wahrnehmung immer stärker geworden, weil einfach im öffentlichen Raum die Penetranz, mit der bestimmte Themen in immer gleicher Art und Weise und in immer gleicher Richtung thematisiert werden, haben zur Folge gehabt, dass die Leute schon mitkriegen, sobald ich da quer im Stall stehe, dann ist es besser, den Mund zu halten. Also um es ganz drastisch zu sagen, ich glaube, Idi Amin hat mal das so formuliert, natürlich gibt es die Freiheit der Meinung, aber ob es auch die Freiheit nach der Meinung noch gibt, das wollen wir mal sehen. Das ist natürlich, so ist es nicht in Deutschland. Aber ich finde, es ist einfach auch eine Vergiftung des öffentlichen Klimas, wenn man Menschen mit einer unkonventionellen Ansicht dann gleich hinhängt oder beispielsweise so ein Thema wie Ukraine-Krieg jeden zum Putin-Knecht erklärt, der sagt, ja, aber wollen wir nicht mit Diplomatie was versuchen? Also bis vor kurzem war ja jeder, der auch nur ansprach, dass man es mit Verhandlungen probieren sollte, jemand, der in den Verdacht gestellt wurde, einen Diktatfrieden herbeiführen zu wollen. Das geht eigentlich allerdings aus so einer Wortmeldung gar nicht hervor. Der hat einfach nur eine gewisse Friedenssehnsucht. Es gibt auch diejenigen, die ideologisch das verbrämen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur, ich finde, man muss dann in der Debatte so fair sein, zu sagen, klar, also wenn man eine Familie hat, die in Dresden ausgebombt wurde oder sowas, für die, ich habe das selbst in der Verwandtschaft, dann ist einfach so ein Krieg völlig unerträglich und dann ist das einfach eine ganz schlichte Friedenssehnsucht. Und dann kann man immer noch versuchen nachzuforschen, ist das jemand, der heimlich auf der Payroll von Moskau steht oder irgendetwas anderes. Aber die Giftigkeit, mit der man jeden unter Verdacht stellt, von Alice Schwarzer bis Margot Käßmann, die ist, glaube ich, unangemessen und die vergiftet dann auch die Debatte.
Ja, also würden Sie auch sagen, dass wir es verlernt haben, dass man mit anderen Meinungen dann ja in die Debatte einsteigt, also was ja der Demokratie sehr, sehr wichtig ist, dass man vielleicht das Persönliche vom Politischen trennt. Also bei Putin habe ich jetzt ähnliche Erfahrungen gemacht mit einem älteren Herrn, der auch noch am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hat, der gesagt hat, okay, also wir müssen mit Russland klarkommen. Das ist aus seiner persönlichen Prägung halt so, weil er auch an der Ostfront gekämpft hat. Ich habe das jetzt nicht, ich habe eine andere Meinung. Bei Corona war es ja ähnlich. Also da gab es Leute, Team Vorsicht, wo ich mich auch drunter zähle, aber auch Leute, die gesagt haben, wir machen es besser wie in Schweden, die dann irgendwie als Corona-Leugner abgestempelt wurden. Bei Migration bin ich eher der Kritische, aber es gibt Leute, die sagen, ah, das ist alles gar nicht so schlimm. Und so könnte man das ja beliebig fortsetzen. Also ist man da ein bisschen empfindlicher geworden, so in der öffentlichen Debatte?
Ja, es ist das, was man allgemein als eine fortschreitende Polarisierung betrachtet. Also wenn jemand sagt, also dieser komische Rechtsradikale Sven Liebig, der sich jetzt zur Frau erklärt hat, finde ich irgendwie seltsam. Dann ist die andere Seite sofort dabei, ihm eine komplette Verhaftung in dem geschlossenen weltanschaulichen Kosmos zu unterstellen, ein homophober, transphober, rechtsradikaler Schwurbler zu sein, einfach weil das in die globale gesellschaftliche Konfrontation so gut reinpasst. Und man nimmt dann den einzelnen Menschen nicht mehr wahr und versucht dann auch nicht herauszufinden, was er denkt, sondern man versucht ihn erst einmal in ein Korsett zu stecken und weltanschaulich auf die eine oder andere Seite des Grabens zu stellen. Und das ist genau das Problem. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass durch die Migrationsdebatte, die seit 2015 hochgefahren ist und die AfD zu besonderen Höhen gebracht hat, danach als nächste Schicht darauf die Polarisierung durch Corona, die für mehr Leute, als man das gewöhnlich denkt, sehr traumatisch gewesen ist, weil es Einschnitte in Grundrechte mit sich gebracht hat, die man nie für möglich gehalten hätte. Und dann gab es eben so eine ähnliche Meinungsverbotszone beim Ukraine-Krieg, wo sich jetzt also schon die dritte Schicht übereinander lagert von Leuten, die einen festen Kanon haben, also man muss pro Migration sein, man muss pro Corona-Maßnahmen der Regierung sein und man muss pro Ukraine sein. Und jeder, der da dran zweifelt, ist eigentlich im gegnerischen Lager. Und dann unterstelle ich dem, dass er den kompletten Kosmos des gegnerischen Lagers teilt. Da ist also im Prinzip ein Kulturkampf am Werk, der gerade von der linken Seite gar nicht so wahrgenommen wird, weil die progressiv sich Dünkenden der Ansicht sind, sie seien normal und alles andere sei falsch und Abweichlertum. Und deshalb findet da eine Pauschalisierung und ein Nicht-mehr-Zuhören statt, was einfach die gesellschaftlichen Debatten nahezu unmöglich macht. Also es gab im letzten Sommer so eine Veranstaltungsreihe vom PEN Berlin unter dem Titel »Das wird man ja noch sagen dürfen« und dann wurden immer auf Podien so verschiedene Akteure zusammengesetzt. Also ich wurde mit Patrick Barners von der FAZ zusammengesetzt und wir haben dann eine Veranstaltung in Torgau gemacht. Und die häufigst gestellte Frage bei den Interviews im Umfeld dieser Veranstaltungsreihe war, warum muss denn dieser Schüler dabei sein? Das fand ich jetzt auf eine gewisse Art und Weise schon schmeichelhaft. Aber was mich viel mehr bewegt hat, ist die Tatsache, dass ja niemand bestreitet, dass es gut ist, über Meinungsfreiheit zu sprechen. Aber wenn ich im gleichen Atemzuge bezweifle, dass es eine Berechtigung gibt, dass bestimmte Leute an dieser Debatte teilnehmen, dann habe ich doch Meinungsfreiheit gar nicht richtig verstanden. Und das ist eigentlich das, was mich umtreibt. Meinungsfreiheit bedeutet ja, ich muss mit jedem reden. Der kann mir, ob er mir sympathisch ist oder nicht, ist ja völlig wurscht. Aber eben auch das Meinungsspektrum muss ich ja bis an die Grenzen des Schmerzhaften austasten und tolerieren. Und das haben gar nicht alle irgendwie verinnerlicht. Und die Debatte war dann auch sehr interessant und das Publikum teilte sich und so weiter. Nur ich darf eben nicht bestreiten, dass bestimmte Teilnehmer an der Debatte zulässig sind. Und das ist eine Tendenz, die sich in den letzten Jahren immer weiter verfestigt hat, die sich sogar in den theoretischen Unterbau der Medientheorie eingeschlichen hat. Da gibt es die Theorie der False Balance, die falsche Balance. Und das folgt etwa der Logik, wenn jemand auf einem Podium sitzt und erklärt, die Erde sei rund, dann müsse man nicht der Ausgewogenheit halber jemanden dazusetzen, der sagt, die Erde ist eine Scheibe. Das Beispiel klingt so banal, dass man geneigt ist, dem zuzustimmen. Es führt aber in der Konsequenz dazu, dass dieses Beispiel angewandt wird, zum Beispiel auf Klimadebatten. Also wir sind uns alle einig, dass der menschengemachte Klimawandel ein Problem ist. Jetzt muss ich da nicht jemanden daneben setzen, der das bezweifelt, weil das sind ja ohnehin bloß Schwurbler. Das Gleiche gilt dann für Corona und so weiter. Oder ich muss eben Frau Krone-Schmalz, die eine dezidiert pro-russische Haltung hat im Ukraine-Krieg, die muss ich nicht erst einladen, weil meine Position ist ja gesichert und da muss ich diese Gegenposition nicht nur einladen. Und ich finde schon das Ausgangsbeispiel falsch, weil was juckt es mich, wenn jemand daneben sitzt, der sagt, ja, das ist eine Scheibe. Also wäre ich jetzt erstmal gespannt, entzieht sich meiner Vorstellungskraft, wie man das ernsthaft behaupten kann. Und ich halte es auch nicht für gefährlich, dass dort jemand sitzt, der das behauptet, weil ich glaube, dass die Realität am Ende stärker ist. Und genauso ist das aber ein Beispiel dafür, dass man in ein theoretisches Gebäude versucht zu gießen, dass es eine Vorsortierung von Meinungen gibt. Also die BBC beispielsweise hat das beim Thema Klimawandel so gelöst, dass man sagt, der internationale Klimarat, der gibt erstmal die Standardmeinung vor. Und daran orientieren wir uns als Sender. Und wenn wir dann einen Kritiker dazulassen, dann sollte sich das nur innerhalb des Rahmens des Internationalen Klimarates bewegen. Sonst ist es ein Klimaleugner und der ist kontraproduktiv. Das machen wir gar nicht. Aber so kann man ja nicht diskutieren. Und es ist dahinter immer die Angst zu spüren, dass irgendjemand kommt und mit seinen Zweifeln so breite Schichten der Gesellschaft infiziert, dass die dann wie beim Rattenfänger von Hameln hinterher marschieren. Also im Kern hält man die breite Masse für dumm. Das kann man gerne so halten, individuell, nur man stellt damit Demokratie insgesamt in Frage, denn es gibt keinen Numerus Clausus an der Wahlurne. Es darf jeder wählen und dementsprechend muss auch die Debatte das gesamte Spektrum ausschreiten und nicht, dass irgendeine Elite meint, den Debattenkorridor vorzugeben. Und das ist genau das Problem, was wir hier gerade besprechen.
Ja, das machen wir auch sehr gerne mit unserer Stiftung, also dass wir uns mal andere Meinungen anhören, da auch sehr offen sind, um halt einfach die Debatte anzustoßen, weil Sie sagen sehr richtig, also wenn man da Meinungen ausschließt, dann treibe ich die ja möglicherweise in die Arme von Rechtspopulisten, von Leuten, die es nicht so gut mit der Demokratie meinen und verenge den Korridor. Aber jetzt vielleicht nochmal so das Thema Selbstbestimmungsgesetz. Also das ist ja ein Gesetz, wo irgendwie jeder sagt, den ich treffe, okay, das ist schon gewöhnungsbedürftig, um es mal vornehm zu formulieren, also oder unausgegoren. Und man nimmt irgendwie in der medialen Debatte wahr, okay, das ist eigentlich das Beste, was dem Land passieren kann. Gibt's da irgendwie aus Ihrer Sicht auch ein Ungleichgewicht? Also dass die Menschen das Gefühl haben, dass Medien, dass Politiker, die solche progressiven Anführungszeichen Dinge vorantreiben wollen, unter einer Decke stecken? Also ist das ein Gefühl oder würden Sie sagen, da hat man recht?
Das ist ein Gefühl und es ist ein berechtigtes Gefühl, weil es natürlich ganz große Lobbygruppen gibt. Und es ist tatsächlich bei diesem Thema, also LGBTQ, Regenbogen, Queerness und Selbstbestimmungsgesetz, ist es eine der militantesten Lobbys überhaupt. Warum das so ist, weiß ich nicht, da kann man lange drüber streiten. Es ist allerdings in der Tat so, dass der gesamte Medien- und Kulturbetrieb eigentlich eine einzelne Meinung hat, eine einzige zulässige Meinung hat, nämlich pro Regenbogen. Und bis hin zu Unternehmensberatungen, wenn Sie die kontaktieren, dann werden die jedem Unternehmen immer empfehlen, mach eine Diversity-Strategie, schlag dich auf die Seite, miet einen Wagen beim Christopher Street Day und so weiter. Dagegen ist insgesamt erstmal nichts zu sagen. Die Frage ist bloß, ob die Einheitlichkeit einer freien Gesellschaft gut tut und ob man eben nicht auch über die Sinnhaftigkeit diskutieren kann. Wir müssen einfach anerkennen, dass es grundsätzlich und das ist völlig unstrittig in einer freien Gesellschaft das Recht gibt, einfach seine Identität so auszuleben, wie man das gerne möchte, solange man niemanden anders damit gefährdet, behindert, belästigt. Das ist ja auch völlig unstrittig. In dem Moment, wo ich aus dieser Forderung nach Akzeptanz eine allgemeine Regel für den gesellschaftlichen Raum mache, in dem Moment muss es in die politische, in die parlamentarische Debattenarena und dann muss es auch möglich sein, dagegen Zweifel zu äußern. Also beispielsweise gibt es ja auch, ich habe da ein Interview auch geführt, es gibt auch Betroffene, die sagen, das alte Transsexuellengesetz mit den Gutachten, die nötig gewesen sind, das war eine bessere Variante, weil diese Gutachten auch dazu führen, dass Menschen, die den Geschlechtswechsel anstreben, aber vielleicht nicht ganz so sicher sind, da auch eine Sicherungsebene eingezogen bekommen haben. Das Argument darf man zumindest vortragen. Aber wie wir jetzt an diesem Fall Liebig gesehen haben, kann ja die eigene Betroffenheit als einziges Kriterium gibt's eigentlich in wenigen Gesellschaftsbereichen. Also wo kriegen Sie eine Genehmigung für einen Hausbau nur mit der Begründung, ich brauche eins? Das funktioniert ja so nicht. Es ist aber in diesem Falle so, dass die Betroffenheit und das Empfinden der jeweiligen Person dazu führt, dass im Prinzip die gesamte Gesellschaft laut Selbstbestimmungsgesetz dazu verdonnert werden soll, das zu akzeptieren, bei Strafe nicht zu hinterfragen, ob das biologische Geschlecht mit dem sozialen identisch ist und dann auch noch die Kosten zu tragen für mögliche Umoperationen etc. Und in dem Moment wird es einfach zu einem gesamtgesellschaftlichen Gesetzesprojekt und da finde ich, da kann man dann eben auch schon Gegenrede halten. Und ich komme nur aus dem Osten und ich bin sehr allergisch gegen Herden und große Slogans und Kampagnen. Und wenn ich auf allen Dächern und vor allen Häusern Regenbogenfahnen sehe, dann kriege ich irgendwie Beklemmungen. Das mag ich nicht. Es hat sowas Übergriffiges, sowas Vereinnahmendes. Also du darfst nur so denken und nicht anders, ansonsten bist du falsch. Und insofern fand ich die Debatte von Julia Klöckner, ist eben an dem einen Tag auf dem Reichstag die Flagge zu hissen und auch natürlich jedem einzelnen Mitarbeiter des Bundestages die Teilnahme am Christopher-Street-Day freizustellen, aber eben nicht institutionell beim Christopher-Street-Day mitzunehmen. Das finde ich eigentlich eine sehr Demokratie- und Freiheitlichkeit gerechte Lösung. Zumal ich im letzten Jahr mal eine Anfrage an die Bundestagsverwaltung gestellt habe, als die tatsächlich mit einer eigenen Delegation teilgenommen haben, ob sie sich denn auch hinter die Ideale der Veranstalter des CSD stellen. Da gibt es einen langen Katalog mit Forderungen, unter anderem die Abschaffung von Vater und Mutter im Melderegister und ersetzt durch Elternteil 1, Elternteil 2 und so weiter. Und dann sagte die Bundestagsverwaltung in der schriftlichen Antwort, nein, diesen Forderungen, das Katalog machen wir uns nicht zu eigen. Dann frage ich mich natürlich, warum demonstriert eine offizielle Delegation des Bundestages bei einer Demonstration, ohne diesen Katalog zu teilen? Das fand ich schon widersprüchlich. Also mit anderen Worten, ich finde, auch darüber muss man reden können. Und es kann eben nicht sein, dass jemand, der sagt, wir müssen das Gesetz nachschärfen und es wäre sozusagen ein Missbrauch, weil ja ein Rechtsradikaler jetzt mit Bart und Hut einen weiblichen Geschlechtseintrag beantragt, das sei ja jetzt Missbrauch. Also von Gesinnung oder Weltanschauung, für die das nur gelten soll, war nicht die Rede im Gesetz. Also wenn der Missbrauch durch einen Rechtsradikalen möglich ist, dann ist er natürlich auch durch jeden anderen Scharlatan möglich. Und dann muss ich das Gesetz einfach nachschärfen, finde ich. Also insofern müssen die Debatten möglich sein. Sie werden aber extrem erschwert, weil einfach die genannten Lobbys finden, wenn wir das einmal aufdröseln, dann machen wir Queer und Homophobie wieder gesellschaftsfähig und das wollen sie nicht zulassen. Und ich finde, da muss man dann eben drüber reden. Wenn man seine individuelle Befindlichkeit in den öffentlichen Raum trägt, dann muss es auch eine öffentliche Debatte geben.
Ja, nee, sehe ich genauso, stimme ich Ihnen zu. Ein anderer Fall war David Bendels, Journalist, der auf X, also ehemals Twitter, eine Fotomontage mit Nancy Faeser, der ehemaligen Bundesinnenministerin, gepostet hat, wo die ein Schild hochhält, ich hasse die Meinungsfreiheit. Und da gab es ja auch entsprechende Strafverfahren und er hat sich da auf Satire berufen. Und wurde jetzt, glaube ich, verurteilt, auch zu einer Bewährungsstrafe. Und dann hat man so einen Satiriker wie Jan Böhmermann, der sagt, Nazis keulen und da passiert nichts. Also gibt es da auch im Bereich Satire ein Ungleichgewicht?
Ja, es gibt ganz offensichtlich einen juristischen Ermessensspielraum, wem man das Recht, sich auf Satire zu berufen, zubilligt und wem nicht. Und das darf natürlich nicht sein. Also, dass Nancy Faeser ein Schild hochhält, dass sie die Meinungsfreiheit hasst, ist so abwegig, dass aus meiner Sicht der satirische Hintergrund eigentlich einen anspringen müsste. Und ich weiß nicht so richtig, ob es als Begründung ausreicht, dass man sozusagen ein gut bezahlter öffentlicher Satiriker sein muss, um das Recht zu haben, die Grenzen der Satire bis ins Schmerzhafte auszudehnen. Und wenn man jetzt ein Laie ist, dann darf man keine Satire üben. Also auch der Fall, wo Robert Habeck als Schwachkopf bezeichnet wurde, unter dem Signet der Kosmetikfirma Schwarzkopf. Das ist eigentlich so durchschaubar ein humoristischer Hintergrund, dass ich nicht im Ernst auf die Idee gekommen wäre, das Ganze irgendwie anzuzeigen. Als Betroffener ist man möglicherweise dünnhäutiger, aber ich habe lange Jahre bei Bild gearbeitet. Bild hat auch nicht nur Freunde und da wird man halt auch voll gepöbelt, bis dahin, dass aus der Berliner Studentenvertretung der Humboldt-Universität regelmäßig irgendwelche Zitate von Baader-Meinhof kamen, es darf geschossen werden, was ich ganz dezent als Tötungsaufruf interpretiert habe, aber sicherlich bin ich da übersensibel. Nur, also ich sage mir dann immer, gut, muss ich halt hinnehmen. Also das wollte ich jetzt jeden verklagen, der mich doof findet? Nö, darf er ja. Also ich bin da weniger empfindlich, aber ich finde eben gerade Personen des öffentlichen Lebens müssen noch mehr Abstriche von dieser Empfindsamkeit machen, weil sie halt sich in die öffentliche Arena begeben. Und das sind so Tendenzen, wo ich finde, dass auch die Politik da ganz klar Stellung beziehen sollte. Und das habe ich jetzt auch bei der neuen Bundesregierung nicht so richtig mitbekommen, dass man einfach mal sagt, Leute, lasst uns mal die Fenster der Debatte in Deutschland aufstoßen. Es ist alles erlaubt. Und wer sich über die Grenzen des Akzeptablen bewegt, wir drücken da ein Auge zu, solange er nicht direkt zu Gewaltfantasien aufruft oder irgendetwas, was im Strafgesetzbuch eindeutig geregelt ist, beleidigen, eher abschneiden oder ähnlichem. Ist eine Debatte, muss möglich sein. Das ist ja der Vorzug einer freien Gesellschaft. Und das kann ich nicht erkennen. Ich sehe immer nur viele Leute, die Bedenken haben und wie man gegen Hass und Hetze vorgeht und so weiter. Also ich glaube, dass die freie Gesellschaft eben mehr freie Debatte braucht, um frei zu sein. Und wenn wir anfangen, sie gesetzlich oder anderweitig zu reglementieren, dann hört einfach die freie Gesellschaft mehr und mehr auf, eine freie zu sein.
Ja, Sie haben es ja angesprochen, wird Politik immer empfindlicher? Also nur mal ein Beispiel, Helmut Kohl wurde ja kurz nach der Wende in Halle angegriffen. Es wurde da in ein Handgemenge mit Bürgerinnen oder mit Bürgern waren es, glaube ich, es waren mehr Bürger als Bürgerinnen verwickelt. Im Saarland gab es mal einen harten Abstimmungskampf 1955, vor 70 Jahren. Also soll das Saarland Teil der Bundesrepublik werden oder die Eigenständigkeit behalten? Und der damalige Ministerpräsident Johannes Hoffmann, der war etwas fülliger von der Körperstatur und da gab es die Kampagne, der Dicke muss weg. Also eigentlich Kampagnen, die unter Hass und Hetze fallen, also beide Beispiele. Ist die Politik heute so ein Stück weit empfindlicher geworden? Also Sie sind ja nah dran am Politikbetrieb. Ist das auch Ihre Feststellung?
Also ein Teil des Politikbetriebes ist tatsächlich empfindlicher geworden und hat interessanterweise über politische Lagergrenzen hinweg da juristische Militanz an den Tag gelegt, die ich nicht gedacht hätte. Also beispielsweise Frau Strack-Zimmermann hat also in hunderter Stärke Anzeigen rausgeschickt, dass der Anwalt Joachim Steinhöfel davon ausgeht, dass es ein Geschäftszweig gewissermaßen ist mit Gewinnerzielungsabsicht. Das weiß ich, kann ich nicht einschätzen. Aber für eine Liberale erwarte ich eigentlich, dass sich die Grenzen des Sagbaren ausweiten möchte und nicht verengen. Also insofern, Kohl musste ertragen, dass er auf Spiegeltiteln regelmäßig als Birne dargestellt wurde und auch gerne mal so bezeichnet wurde. Mein Gott, was soll man da sagen? Das war jetzt nicht nur nett gemeint und er hat das gekontert, indem er bestimmten Medien keine Interviews gegeben hat und das auch ganz klar gesagt hat, was er von denen hält. Und das war im Prinzip eine offene Feldschlacht. Das ist im Zweifelsfalle für eine freie Gesellschaft gesünder, wenn man ausspricht, was man voneinander hält, als wenn man es mit Berührungsverboten, Redeverboten oder ähnlichem belegt. Oder auch nur, also es sind ja keine administrativen Verbote, es sind ja einfach nur so ein Command. Also mit dem oder jenem spricht man nicht. Und als Julia Klöckner dann das Nachrichtenportal News von uns verglichen hat mit der Taz, waren die dann auch noch sauer, dass man sie überhaupt vergleicht. Interessanterweise, vor einem Jahr, als ich das erste Interview mit Christian Lindner gemacht habe, hat der sich auch darauf berufen, dass er mit der Taz auch spricht. Und schon damals schrieb dann die Taz-Chefredaktion einen Brief, einen entrüsteten an Christian Lindner, dass sie doch mit uns nicht verglichen werden wollen, du liebe Güte. Also die Taz hat nun auch schon Polizisten auf den Müll werfen wollen in ihren Kolumnen und so weiter. Als Bürgerlicher nimmt man doch hin, dass es Linke gibt und die wollen die Revolution oder sie wollen maoistische Geschichten vertreten oder was weiß ich alles. Alles in Ordnung. Ich möchte aber auch akzeptiert werden, dass ich es nicht möchte. Und wenn ich das scharf formuliere, muss man unterscheiden, ob es irgendwem juristisch zu nahe tritt oder ob es einfach nur eine pointierte Meinung ist und dann müssen wir das aushalten.
Ja, Sie haben es gesagt, Thema Medien, also ich lese auch ab und zu mal die Taz, ich bin aber auch gerne auf Ihrem Portal auf News, informiere mich gerne übergreifend, also über die politischen Spektren hinaus. Und da stellt man ja auch fest, also Taz ist okay, News ist schon irgendwie rechtsradikal und dann gibt's Apollo News und andere Portale, Tischis Einblick und das ist alles ganz, ganz schlimm. Also hat man in diesem Politikbetrieb auch verlernt, dass es auch konservative Medien geben kann und dass die vielleicht auch sogar einen Einfluss haben auf die Gesellschaft, siehe jetzt die Richterwahl, also dass Themen aufploppen, die sonst irgendwie unter den Tisch gekehrt werden, also gibt's da Berührungsängste, Ängste, dass da das Meinungsspektrum erweitert wird?
Also ich glaube, es gab über die Merkel-Jahre hinweg eine gewisse bürgerliche Sorglosigkeit in der Umgang mit im Umgang mit Meinungsfreiheit. Für Angela Merkel waren diese Rechts-Links-Konfigurationen, das Konservative war eigentlich, kam in ihrem Denken nicht großartig vor. Also auch diese Pflege der eigenen politischen Landschaft im intellektuellen Sinne wurde jetzt auch von der Adenauer-Stiftung nicht besonders betrieben. Also es wäre zum Beispiel ein interessanter Ansatz gewesen, sich mal zu überlegen, gibt es eigentlich einen bürgerlichen Feminismus? Die Frauenunion hat im Wesentlichen eigentlich immer das übernommen, was Grüne und andere Linke als Feminismus ausgewiesen haben, nämlich beispielsweise Frauenquoten. Und es ist Zeit für eine Frau an der Spitze und also diese Rhetorik. Mhm. Aber gerade für Liberale oder aber für Konservative wäre es ja mal interessant gewesen, ist das eigentlich der gleiche Feminismus, den wir vertreten, oder haben wir nicht vielleicht ein anderes Bild, also eine eigenständige Frauenbild? Ist nicht meine Rolle, den Frauen das zu erklären. Nur, das ist mir damals halt aufgefallen. Und die Adenauer Stiftung hat nichts dafür getan, beispielsweise mal in einer Veranstaltungsreihe zu debattieren, wo endet bürgerlicher Konservatismus, wo beginnt beispielsweise Reaktionäres, also wo sind unsere Grenzen zum Rechtspopulismus, um das mal irgendwie zu charakterisieren. Oder gibt es überhaupt keinen? Also ich meine, die CSU hat ja über Jahre als Erfolgsmodell eine sehr populäre, volksnahe Politik betrieben. Also das klassische Bierzelt ist ja nichts anderes, als wirklich Volk da abzuholen, wo es ist, beim Bier, bei derber Komik, bei einfachem Essen und eigentlich populistisch. Also wo stattdessen gibt es jetzt eine Brandmauer, von der man gar nicht so genau sagen kann, wo sie eigentlich endet. Was ist das eigentlich? Warum stehen wir auf der einen Seite? Warum steht man auf der anderen? Also die intellektuelle Verklärung des eigenen Standpunkts, die Selbstvergewisserung, die wäre zum Beispiel verdienstvoll gewesen, hat aber nicht stattgefunden. Es hat eigentlich immer von Bürgerlichen eine ganz selbstverständliche Akzeptanz gegenüber der Existenz eines linken Spektrums gegeben. Auch unter der Maßgabe, dass ja viele Bürgerliche in ihrer Jugend, wir waren ja alle mal Jung, eben auch Revoluzzer waren oder in irgendwelchen Gruppen gewesen sind. Habe ich immer auf Journalistenreisen erlebt, dass dann viele Leute über ihre Jugendsünden erzählt haben und das so als ein bisschen sonnige Entgleisung betrachtet haben. Aber die gleiche Akzeptanz gibt es natürlich nicht gegenüber strengen Konservativen. Also es ist absolut akzeptiert in einer Comedy über die katholische Kirche, den Papst oder sonst was herzuziehen. Es ist aber nicht akzeptiert, über Migranten oder über beispielsweise Muslime etwas zu machen. Da geht die kulturelle Sensibilität. Und insofern hat sich da eine gewisse Einseitigkeit eingeschlichen. Und die Bürgerlichen haben es eigentlich auch immer mit ihrem Machtpragmatismus verstanden, zu versuchen, in linke gesellschaftliche Sphären hineinzusenden, also linke Themen aufzugreifen und zu hoffen, dass sie dort verstanden werden. Das ist völlig in Ordnung. Von der linken Seite her gibt es allerdings eine klare Abgrenzung oder eher ein Kampfempfinden gegenüber allem Konservativen. Das beginnt früher oder später. Das beginnt für die einen schon bei der Gegenwart von Polizei beispielsweise, die als provozierend und rechtsstaatlich dominant wahrgenommen wird. Es beginnt aber eben auch bei einem antibürgerlichen Reflex, also das Demontieren von Bürgerlichkeit, das Infragestellen von Familie und von Vater, Mutter, Kind als vermeintlich biederes Gesellschaftsmodell, hat ja eine Tradition, die mindestens auf 68 zurückgeht. Das ist im linken Lager verbreitet, während man im bürgerlichen Lager mit so einer generösen Art auf linke Geschichten runterblickt und sagt, ja, irgendwann finden die und fangen die sich schon wieder. Und diese Gelassenheit gibt es im linken Lager oftmals nicht. Und in dem Maße, wie durch das Erstarken der AfD und vielleicht auch populistische Bewegungen in der ganzen Welt, das linke Weltbild unter Druck gerät, macht sich auf der linken Seite auch eine größere Aggressivität breit, weil man plötzlich merkt, dass die sicher geglaubten Territorien in der Gesellschaft plötzlich in Frage gestellt werden und gar nicht sicher mehr sind. Wenn man sich anguckt, was Trump macht mit einer fröhlichen Unbekümmertheit, schert er sich nicht um Freiheit von Forschung und Lehre, sondern sagt, ja, wenn hier Antisemiten in Harvard oder anderen Elite-Universitäten, dann kürze ich denen die Mittel. Will ich nicht. Und das ist ein Hort der Wokeness. Da kommen diese ganzen komischen Theorien her, finde ich alles doof. Will ich weghaben. In Deutschland würden wir dann sagen, nein, aber da können wir nicht reingrätschen. Das ist ja Freiheit von Forschung und Lehre. Das müssen wir, ist ein hohes Gut. Das stimmt. Aber Leute wie Trump haben einfach erkannt, dass die Regeln, wenn ich die einhalte, führt sie dazu, dass die anderen sich festsetzen und ihre Dominanz ausbauen. Dann akzeptiere ich eben die Regeln nicht. Und wir sind da skrupulöser, was ja auch in Ordnung ist. Also ich will jetzt nicht das Wort reden, in die Hochschulen reinzugrätschen. Nur wir haben eben auch schlimme antisemitische Entgleisung gerade hier in Berliner Universitäten gesehen. Und die Politik hat da weitgehend weggeschaut, aus Angst, da irgendwie in Konflikt mit der akademischen Szene zu kommen. Frau Stark-Watzinger hat dann tatsächlich mal prüfen lassen, wer denn alles Zuwendungsempfänger ist. Und das gab einen Riesenskandal. Und auch die Union, die hat prüfen lassen, welche NGOs staatliches Geld bekommen und womöglich gar nicht politisch neutral sind, ist ganz schnell zurückgerudert, als sie dann mit der SPD in eine Koalition treten musste. Das heißt also, das freie Auskämpfen von solchen gesellschaftlichen Debatten ist einfach wichtig. Und da ist einiges an Verhärtungen in letzter Zeit aufgekommen, weil aus meiner Sicht zumindest das links-progressive Lager gemerkt hat, dass es nicht so unbestritten ist, wie es dachte und jetzt die gesellschaftlichen Räume nicht wieder hergeben will.
Lassen Sie uns zum Schluss mal noch einen Blick in die Zukunft werfen. Also in 10 Jahren, Allensbach macht wieder eine Umfrage. Also wird der Wert dann niedriger oder höher sein? Was ist so Ihre Vorhersage?
Das ist natürlich, 10 Jahre ist eine lange Frist. Ich fürchte einfach, dass auf kurze und mittelfristige Sicht die Debatten eher noch unversöhnlicher sein werden, weil es durch die originär linke Theorie des keine Bühne bietens und eben das Nichtzulassen von lagerübergreifenden Gesprächen es zu einer Verhärtung führt, die nicht durch gemeinsame Gespräche aufgelöst werden kann. Also das ureigene Element, um diese Unverträglichkeiten aufzulösen, wäre Gespräche über die Lagergrenzen hinweg. Das Problem ist ja, dass vieles in der Gesellschaft eine Frage der Wahrnehmung ist, die ich in meinem eigenen Selbstverständnis erklären kann. Also ich fühle mich als Konservativer dominiert von einem linken Kulturbetrieb, also von linken Nachrichtensendungen, von linken Kabaretts, von linken Musikfestivals und was weiß ich alles. Und die linke Seite versteht aber meine Wahrnehmung nicht, sondern sagt, also es ist alles normal wie immer und plötzlich bist du jetzt hier derjenige, der den Kulturkampf losbricht, weil du dem öffentlichen Sender das Geld kürzen willst. Und dann könnte man ins Gespräch kommen und könnte sagen, pass mal auf, das, was ihr für normal halt, empfinde ich eigentlich schon als übergriffig. Das funktioniert aber nicht, weil die Theorie besagt, man darf mit Rechten nicht reden und deshalb kommen Leute, mit denen ich ins Gespräch kommen könnte, nicht zu mir zum Interview und laden mich umgedreht nicht zum Interview ein, ohne dass ich mich persönlich jetzt hier in irgendeine Liga einreihen wollte. Es gibt ein Gespräch mit Stefan Lambi, dem ARD-Doc-Filmer, bei mir auf Schulerfragen, was ist. Und er beginnt das Gespräch damit, dass er sagt, also eigentlich dürfte ich ja mit Ihnen nicht sprechen, aber weil ich nun ein Buch geschrieben habe darüber, dass man miteinander sprechen muss, musste ich ja nun mal hinkommen. Und das Gespräch selbst ist deshalb für mich sehr interessant gewesen, weil ich gemerkt habe, dass auf nahezu jedem einzelnen Thema die weltanschaulichen Unterschiedlichkeiten so manifest sind, dass es ganz schwer ist, da überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und trotzdem wäre es einfach wichtig, dass beispielsweise die Grünen, die sich jetzt zu Unrecht irgendwie diffamiert fühlen von rechten Medien und so weiter, dass man mit denen sich mal ganz ruhig an den Tisch setzen würde und würde versuchen zu erklären, warum man den grünen Ansatz des Dekretierens von Klimawandel, warum man den als übergriffig, als autoritär, als im Kern eigentlich nicht mehr demokratisch empfindet, warum sie eigentlich mit dem Heizungsgesetz so gescheitert sind, weil sie da einen wirklichen Nerv getroffen haben von Menschen, die gesagt haben, jetzt wollen die an meine Heizung ran. Mhm. Und da geht's nicht nur ums Geld. Also die Deutschen sind sehr bereit, Müll zu trennen, bringen dann auch ihre Plastikflaschen wieder zurück und sind da, bauen sich Solaranlagen aufs Dach, auch was ein Vermögen kostet. Es ist kein böser Wille da, aber es, diese Wahrnehmung, diese Empfindsamkeiten, die könnte man sich gegenseitig erklären. Da könnten auch Konservative vielleicht die Dringlichkeit verstehen lernen, die Linke beispielsweise beim Klimawandel sehen oder die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Gaza-Konflikt oder Ähnliches. Nur man müsste dann miteinander reden und dann geht eben eines nicht, dass man gegenseitig sich für unberührbar erklärt und dass eine Seite sagt, mit dem darf man nicht sprechen. Ich würde mit jedem sprechen und ich glaube, Bürgerliche grundsätzlich haben kein Problem, sich auf linke Veranstaltungen zu setzen, zur Terz, zum Spiegel oder sonst irgendwo hin. Es ist eigentlich immer nur die linke Seite, die glaubt, gesellschaftliche Positionen preiszugeben, wenn man bestimmte Leute aufs Podium lässt. Und genau das ist, glaube ich, das, was vergiftet. Um auf die Frage zurückzukommen, diese Konfrontation, glaube ich, die wird erstmal kurz- und mittelfristig noch weiter zunehmen, bevor sie dann hoffentlich in ein neues Verständnis für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für wirklichen Zusammenhalt übergeht. Aber dahin ist, glaube ich, noch ein weiter Weg.
Herr Schuler, vielen Dank für das Gespräch und wir sagen bis bald.
Sehr gern. Bis demnächst.
Ralf Schuler über Meinungsfreiheit, das Gespräch mit Michael. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Gebt uns so viele Sterne, wie ihr wollt. Im Idealfall sind das 5 bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerade zuhört. Wir freuen uns über euer Feedback und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.